Ja, es geht ja um die Frage, hat Gemeinde eine Zukunft? Und Gemeinde hat Zukunft. Und ich möchte gerne anhand von zwei Psalmversen mit euch drüber nachdenken. Aber zuvor noch so eine kleine Geschichte. Vor ein paar Jahren fiel auf einer Leiterschaftskonferenz, bei der es um Gemeindeaufbau ging, ein sehr herausfordernder Satz. Während Gott schon lange im 21. Jahrhundert ist, befindet sich die Gemeinde noch tief im 20. Jahrhundert. Diesen Satz muss man sich, glaube ich, am Herzen zergehen lassen. Ne? Während Gott schon lange im 21. Jahrhundert ist, befindet sich Gemeinde noch tief im 20. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Aussage große Aufregung, große Diskussionen zur Folge hatte. Die Leiter bei der Konferenz, die eher so ein bisschen progressiv sind und auf jeden neuen Zug aus Amerika und Australien aufspringen, die stimmten aus vollem Herzen zu. Ja, stimmt. Amen. Halleluja. Und dann gab es aber auch Leiter, die haben eher auf Tradition und Beständigkeit gesetzt und haben das ins Feld geführt. Und ihr könnt euch vorstellen, große Diskussion, ne? Zum Thema Tradition übrigens fiel mir ein Zitat von dem Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker ein, der einmal gesagt hat, Tradition ist bewahrter Fortschritt und Fortschritt ist weitergeführte Tradition. Also das muss gar kein Gegensatz sein, Tradition und Fortschritt. Altes, Bewährtes und Neues, was uns herausfordert. Aber wie auch immer, die Frage stellt sich eben, hat die Gemeinde eine Zukunft? Hat unsere Gemeinde eine Zukunft? Und wie soll die ausschauen? Soll sie eher die Tradition bewahren? Soll sie eher fortschrittlich viele neue Dinge bringen? Was ist alles möglich bei uns und mit uns? Und wo sind die Grenzen, die uns gesetzt sind durch unsere Ressourcen, aber auch durch unsere Erkenntnis, unsere Sicht von Gott und Gemeinde? Ich glaube aus ganzem Herzen, und sonst wäre ich auch gar nicht zu euch gekommen oder wären wir nicht zu euch gekommen, Gemeinde hat eine Zukunft. Auch hier unsere Kreuzkirche in Ingolstadt hat Zukunft. Ja, jetzt werden Bibelkenner sagen, aber in der Offenbarung steht und in den Endzeitreden Jesus steht. Und wir erleben ja auch im Moment so einiges von dieser Endzeit. Trotzdem hat Gemeinde eine Zukunft. Eine Zukunft in Freiheit und vor allem in Zuversicht. Denn wir sind nicht ohne Gott unterwegs. Und Gott hat ein Ziel. Und auf dem Weg dahin gibt es auch eine Aufgabe oder viele Aufgaben für uns. Wir haben gestern uns das erste Mal mit dem sogenannten Zukunftsteam getroffen, dazu heute Nachmittag noch ein bisschen mehr. Und wir haben gemerkt, Gott zeigt uns so einige Möglichkeiten, wo wir wirklich anpacken können. Wir brauchen uns nicht verstecken als Gemeinde. Wir brauchen auch nicht den Kopf in den Sand stecken wie der berühmte Vogel, der dann trotzdem gefressen wird, wenn er angesichts seiner Feinde den Kopf in den Sand steckt. Weil der Rest bleibt ja noch sichtbar und der Rest ist ja nicht klein. Andererseits, wir müssen auch nicht die Welt retten oder versuchen, sie zu verändern. Aber, und da möchte ich auch noch einmal Karl Friedrich von Weizsäcker zitieren, wenn wir unseren konkreten Auftrag erkennen und umsetzen und leben, dann wird ein Stück Welt um uns herum sich verändern. Und das formuliert ein Stück weit auch der israelitische König David in seinem 31. Psalm. Gedanken über sein persönliches Leben, über seinen persönlichen Auftrag. Und ich möchte uns einige Verse lesen aus dem Psalm 31 und sie auf uns als Gemeinde beziehen. David schreibt: Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Du wolltest mich aus dem Netz ziehen, das sie mir heimlich stellen, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und dann weiter. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und am Ende des Psalms kommt David zum Lobpreis. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Und deshalb seid getrost und unverzagt, alle, die ihr auf den Herrn harrt. Gemeinde mit Zukunft in Freiheit und Zuversicht. David befindet sich in einer recht schwierigen Situation, als er den Psalm schreibt. Und es ist ja ein Gebet oder auch ein Lied. Und mit viel Vertrauen wendet er sich an seinen, an unseren Gott, um Hilfe von ihm zu erbitten. Und möglicherweise, man weiß es nicht hundertprozentig, aber möglicherweise geht dieser Psalm auf eine Zeit zurück, als Davids Sohn Absalom einen Aufstand anzettelt und mit Fake News und abwertenden Gerüchten über David versucht, seinen Vater vom Thron zu stürzen. 2. Samuel 15 bis 18 könnt ihr das nachlesen. Und aus dem Psalm geht auch hervor, dass David das Gefühl hat, viele Freunde, viele Menschen, die ihm wichtig sind, haben ihn verlassen. Und David hat Angst. Das können wir aus diesen Psalmworten entnehmen. Und ich glaube, wenn es um die Zukunft geht, auch wenn wir in unsere Welt schauen, aber auch die Zukunft der Gemeinde, dann kann einem schon Angst und Bang werden. Denn viele Dinge sind ja doch bedrohlich und erzeugen Ängste oder vielleicht auch einfach nur ungute oder mulmige Gedanken und Gefühle. Und diese Ängste, die entstehen sehr vielfältig, sehr vielschichtig in der aktuellen Situation in der Welt, auch bei persönlicher Veränderung, Angst vor der gemeindlichen Entwicklung, was kommt denn auf uns zu, was wird denn werden? Oder schlicht und ergreifend Angst vor diesem weiten Raum, in den uns Gott stellt. Und solche Ängste oder auch solche Gefühle, die entstehen deshalb, weil wir uns machtlos vorkommen. Das Gefühl haben, wir werden in die Enge gedrängt. Übrigens, im Deutschen hat das Wort Angst und das Wort Enge eine gemeinsame sprachliche Wurzel. Das gehört ganz nah zusammen. Und ihr könnt euch vorstellen, ja, wir haben heute Morgen noch die Katze da oben gerettet vom Dach. Die hatte auch Angst, weil sie ein Stück in die Enge getrieben wurde. Aber was macht David in seiner Enge, in der er sich befindet? Er sucht bei Gott Zuflucht. Und vielleicht habt ihr es ja beim Vorlesen gehört. Dieser Vers 6. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Sind die gleichen Worte, die Jesus am Kreuz betet. Lukas 23, Vers 46. Theologen nehmen an, dass Jesus diesen Psalm 31 dort betet, am Kreuz, hängend. Und dann gewinnt dieser Psalm noch eine ganz andere Bedeutung. Wo wir als Menschen nur Enge und Mauern sehen, zeigt Gott uns Freiräume. Weite Räume, in denen wir uns entfalten können, in denen wir entfalten können, was Gott in uns hineingelegt hat. Und das ist nicht wenig. Und ich möchte gerne ein bisschen drüber mit euch nachdenken, wie das funktionieren kann. Gott stellt unsere Füße uns in einen weiten Raum. Weite ist eine Eigenschaft Gottes. Wir haben keinen engen Gott, wir haben einen weiten Gott. Seine Liebe, sein Heilsangebot gilt allen Menschen auf dieser Welt zu allen Zeiten. Die Weite Gottes zeigt sich auch an der Vielfalt seiner Schöpfung. So unterschiedlich wir sind, so unterschiedlich die Blumen sind oder die Pflanzen draußen in der Schöpfung oder die Tiere, alles das zeigt diese Weite Gottes. Trotzdem ist ein Plan dahinter. Und Gott gibt uns auch diese Freiräume, uns zu entfalten, das zu entfalten, was er in uns hineingelegt hat. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Diese Freiräume, die Gott uns schenkt, zu gestalten und diese Freiheit dabei auszuhalten, das traut uns Gott zu. Er traut es uns zu. Es ist kaum zu glauben, dass er uns Menschen das zutraut, dass wir unser Leben und unseren Glauben gestalten können. In Freiheit, in gewissen Räumen, die er uns gibt. Und zu dieser Freiheit hat Paulus in Galater 5, Vers 1 geschrieben, es ist einer meiner Lieblingsverse, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Wie gesagt, Enge hängt mit Angst ganz eng zusammen. Und es gibt ein altes Lied, das wir heute jetzt nicht gesungen haben, auch nicht singen werden, weil es textmäßig an anderen Stellen ein bisschen fragwürdig ist. Aber an einer Stelle heißt es, unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis und ist gebaut aus Steinen unserer Angst. Und wer Angst hat, der versucht, sich abzugrenzen. Diese Angst zieht einfach Grenzen. Ich grenze mich anderen gegenüber ab. Ich grenze mich Gottes Wirken gegenüber ab. Ich lehne Andersdenkende ab. Ich weiß alles besser. Ich grenze Menschen aus, will mit ihnen nichts zu tun haben. Alles das sind Zeichen, wenn ich Angst habe und mich in die Enge getrieben fühle. Aber Gott schenkt uns Freiheit. Freiheit, auf andere offen zuzugehen. Freiheit, unseren eigenen Weg zu finden. Freiheit, um selbst zu denken und auch Dinge zu hinterfragen, zu prüfen. Freiheit, sich mit anderen auszutauschen. In allen Lebens- und Glaubenslagen, aber auch die Freiheit, eigene Fehler einzugestehen. Alles das bedeutet Freiheit und wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Denn die Weite, in die Gott mich führt, heißt ja nicht, dass ich mich deshalb von Christus entferne. Ganz im Gegenteil. Je fester ich bei Christus stehe, desto weiter kann ich mich aus dem Fenster hinauslehnen. Desto leichter kann ich auch Ängste abbauen. Ihr Lieben, Gott traut uns diese Freiheit zu. Er stellt unsere Füße auf weiten Raum, weil wir auch in der Weite bei ihm Halt finden. So wie der Kletterer am Seil gesichert ist, ist Gott für uns da. Er begleitet und trägt uns. Er gibt uns Sicherheit und Geborgenheit, auch in unserer Freiheit. Und trotzdem ist diese Weite bedrohlich. Dieser weite Raum, der vielleicht ohne Orientierung, ohne Halt erscheint, erschreckt mich. Ist da noch einer, der mich begleitet und trägt? Und deshalb geht es nicht nur um den weiten Raum, in den uns Gott stellt, sondern David bekennt auch, Gott ist zugleich mein Fels und meine Burg. Ein Bereich, mit dem sich die Mathematik beschäftigt, ist die Geometrie. Jetzt werden manche sagen, oh je, Mathematik, gut, dass ich es vorbei habe. Andere werden sich vielleicht freuen. Ich kenne auch Mathematiklehrer, die hätten sich jetzt gefreut. Ne? Aber ein Thema in der Geometrie sind Räume. Und spannend dabei ist, dass jeder Raum, egal wie groß, egal wie viele Dimensionen er hat, definiert ist durch seine Grenzen. Also mathematisch. Ja? Es gibt keinen Raum ohne Grenzen. Jeder Raum ist immer ein Raum zwischen Grenzen. Und wenn ich einen Raum erfassen will, dann muss ich die Grenzen erfassen und die Grenzen erkennen. und seine Ausmaße erkennen anhand der Grenzen. Auch wenn es sich um einen Raum mit runder Grundfläche handelt, hat dieser Raum eine Grenze. Es gibt keinen Raum ohne Grenzen. Ja? Auch das Raumschiff Enterprise durchforscht Galaxien nicht ohne Grenzen. Auch wenn unsere Physiker sagen, das Universum hat keine Grenzen. Ich glaube, es hat doch welche. Aber wir kennen sie vielleicht noch nicht, aber wie dem auch sei, ich will jetzt von der Mathematik, von der Physik wieder weg. Auch unser Leben ist interessanterweise nur erfahrbar in Grenzen. Seit Menschen leben, berichten sie, wenn sie über ihr Leben nachdenken, von Grenzerfahrungen. Und es ist immer eine spannende Herausforderung, Grenzen auch zu erweitern, ja, vielleicht zu überschreiten sogar auch. Und es gibt ja ein Gebet im Alten Testament, wo ein Mann Gottes betet, erweitere meine Grenzen, ja, mach den Raum größer, in dem ich lebe. Und so wird dieser weite Raum, in den uns Gott stellt, eben auch nicht grenzenlos. Wenn David sagt, du stellst meine Füße auf weiten Raum, dann sagt er damit nicht, du stellst meine Füße auf einen endlosen Raum, sondern der weite Raum ist gekennzeichnet durch Grenzen, nicht durch das Fehlen dieser Grenzen. Wir übersehen das ganz schnell und denken, dieser weite Raum, ja, da ist alles möglich. Nein, auch dieser weite Raum hat Grenzen. Nur vielleicht sind es Grenzen, die wir noch nicht sehen, weil wir da noch nicht hingekommen sind. Aber ein grenzenloser Raum wäre eine glatte Überforderung und sehr, sehr beängstigend. Aber wie und wo finde ich diese Grenzen und diese Geborgenheit? Die finde ich eben nur da, wo Gott ist. Er ist der Fels, er ist meine Burg. Um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Das ist das, was David bekennt. Und hier finden wir unsere Grenzen von diesem weiten Raum, wenn wir zu Gott gehen, wenn wir ihn als Fels, als Burg immer wieder neu in Blick nehmen. Ja. Und diese beiden Bilder vom Felsen, er meint die Standhaftigkeit. Gott ist wie ein Fels in der Brandung, etwas, was wir hier mitten auf dem Festland gar nicht so sehr kennen. Aber vielleicht hat einer oder andere von euch schon gesehen, so dieses wunderschöne Bild von diesem französischen Leuchtturm, wo die Wogen so richtig hochschlagen und der Leuchtturm bleibt trotzdem stehen. So ist Gott. Standhaft. Und Burg, Burg meint, wie der Name schon sagt, Geborgenheit. Ja? Und stellt euch mal so ein Küken vor, also Hühner haben ja vielleicht manche von uns auch, wenn Gefahr droht, schlüpfen die kleinen Küken unter die Flügel der Henne. So ist Gott. Er birgt uns, er schützt uns, er ist standhaft. Und vor allem, und das ist das Entscheidende hier, was David sagt, es ist mein Fels, meine Burg. Gott ist nicht irgendein Fels, nicht irgendeine Burg für irgendjemanden irgendwo auf der Welt, sondern für dich und für mich hier in Ingolstadt. Mein Fels und meine Burg. Wir dürfen lernen, auf Gott zu vertrauen und auf das Gute, das von Gott kommt, schauen. Diese Geborgenheit bei Gott kann ich finden, weil er mich erlöst hat. Und so schenkt er Standhaftigkeit und Geborgenheit für ein Leben im weiten Raum, in den er mich stellt. Ich dachte an so einen Hochseilgarten. Für manche ist das der größte Graus, den man sich vorstellen kann, da jetzt drüber zu laufen. Mir macht das unendlich viel Spaß. Aber es gibt ein Geheimnis dabei. Selbst wenn man sich vielleicht 10 Meter oder 15 Meter über dem Boden befindet, irgendwo zwischen zwei Bäumen, man darf nicht runterschauen. Man darf auch nicht raufschauen. Sondern man muss auf diese Ebene schauen, wo man hinsteigen will. Hier muss man drauf schauen. Ja. Und so ist es auch bei Gott. Wenn Gott unsere Füße auf weiten Raum stellt, müssen wir uns auf ihn konzentrieren, damit wir nicht verloren gehen in diesem weiten Raum. Ich möchte schließen. Du, sagt David, also Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Nicht ich selber muss sie dorthin stellen. Ihr Lieben, wir sind in diesen weiten Raum gestellt, ob wir es wollen oder nicht. Und deshalb ist dieses Du so wichtig. Ich bin dort nicht allein. Gott ist mit mir unterwegs. Er schenkt mir Weite und Freiheit. Er lässt mich darin nicht verloren gehen. Er bleibt bei mir als Gegenüber, das mich begleitet. Er ist das Du, das mir Halt gibt. Kein anderer Mensch, nichts anderes auf dieser Welt gibt mir mehr Halt als Gott selbst. Dort bin ich sicher. Und da kann ich in Freiheit gestalten, kann auch was ausprobieren, kann meine Fantasie entfalten, kann Neues wagen, in dem Wissen, Gott wird mich schon zurückholen, wenn ich irgendwo falsch unterwegs bin. Und deshalb ist die Strategie Gottes für seine Gemeinde auf die Zukunft ausgerichtet. Gott ist kein Gott der Vergangenheit, sondern ein Gott der Zukunft. Und das ist sein Plan, den er hat mit seiner Gemeinde zu jeder Zeit. Er will unsere Kräfte und Möglichkeiten einsetzen, im Wissen, dass letztlich alles nur deshalb gelingen kann, weil er dabei ist. Und so verändert Gott uns Menschen in ihrem tiefsten Herzen. Er nimmt unsere Ängste, er nimmt unsere Vorbehalte und führt in diese Weite, so wie David es bekannt hat und auch erkannt hat. Du Gott, du bist es, der meine Füße auf weiten Raum stellt. Und du Gott, du bist es, der mein Fels und meine Burg ist. Und um deines Namens Willens, Gott im Himmel, wollest du mich leiten und führen. Amen.